Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei!
So, wie die Anja das so wunderbar eingeleitet hat, starten wir eine Predigtserie zum Thema Gebet, Lernen von Jesus, wie man betet. Und es gibt einen ganz klassischen Text, der so am Ende der Bergpredigt steht und der überlagert dieses Thema seit 2000 Jahren für alle Christen. Das ist der bekannteste Text zum Thema Gebet. Das ist, was Jesus gesagt hat, und das ist die Grundlage für all unser Denken, und das ist so unser Navigationssystem. Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Dieser Dreiklang soll heißen, da passiert was, wenn du betest. Gebet lohnt sich immer, deshalb bete. Und jetzt die Begründung. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Jesus redet ja Klartext, sagt den Leuten, ihr seid eigentlich böse und trotzdem könnt ihr Gutes tun. Und Gott ist nicht böse, Gott ist ganz gut. Und deshalb ist jede Frage, jede Hinwendung, jedes Kommen zu Gott eine Sache, die beantwortet wird. Und deshalb das Thema heute, wie können wir mit Zuversicht beten? Ich habe mir mal zu Hause eine Liste gemacht vor einigen Jahren von allen Wundern, wo Menschen zu Jesus gekommen sind, in den vier Evangelien, habe die gelistet, um zu sehen, wie ist das mit dem Glauben? Weil ich habe gute Freunde, die sagen mir, du musst nicht nur glauben, dass Gott ein Wunder tun kann, sondern dass er es wird. Und je mehr du das glaubst und proklamierst, und je sicherer du bist, desto größer ist auch die Chance, dass das wirklich passiert. Und aus dieser Liste von allen Wundern habe ich mal drei rausgegriffen, die Standard sind. Einmal die Tochter des Jairus in Matthäus 9, da wird die Frage an Jesus herangebracht, dass die Tochter geheilt wird, und Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und im selben Kapitel haben wir dann die Sache mit der blutflüssigen Frau, die Jesus berührt und geheilt wird. Und Jesus sagt zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Also wärst du ohne Glauben, dann wäre sie nicht zu Jesus gekommen, dann wäre sie in dem Zustand geblieben. Aber hier ist ihr Glaube, der hat diese Verbindung zu Jesus aufgebaut, sodass diese Heilung fließen konnte. Und dann haben wir ein anderes Beispiel, die Tochter der Syrophönizierin in Matthäus 15. Und da sagt Jesus zu der Frau, o Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und das zieht sich so durch die Evangelien, und man bekommt da den Eindruck, dass der Glaube der Schlüssel ist, der die Tür öffnet für die Handlung Gottes. Das ist Grundlage, das ist Wahrheit. Von dem Punkt werden wir jetzt nicht mehr weggehen, das ist wirklich so. Denn wenn du nicht glaubst, kommst du auch nicht. Wenn du nicht glaubst, fragst du nicht. Wenn du nicht glaubst, bittest du nicht. Das heißt also, diese Menschen kommen zu Jesus, sie betteln, sie fragen, und dann wird in diesen Situationen geheilt. Dies ist aber ein bisschen was anderes. Diese Menschen, die bitten Jesus, die befehlen nicht. Und deshalb ist für mich so ein wichtiger Merksatz für uns, wir dürfen nie vergessen, dass Gebet eine Bitte ist. Gebet ist kein Befehl. Als Kind habe ich so diese Geschichte oft gehört in den Gebetsversammlungen, in denen ich war, von Afrika, einer Frau, die gebetet hat in einer Trockenzeit für Regen und dann sich gesagt hat, ich gehe jetzt mit dem Regenschirm raus. Da haben alle anderen natürlich geguckt, warum, sagt sie, ich habe doch gerade für Regen gebetet und deshalb gehe ich mit dem Regenschirm raus. Und so nach dem Motto, du musst dann auch so tun, dass es jetzt passiert. Und wenn du das machst und diese Art von Glauben hast, erst dann passiert auch das Wunder. Das ist schön, so eine Geschichte zu erzählen, aber eigentlich ist das nicht das, was die Bibel lehrt. Was mir in meiner seelsorgerlichen Arbeit auch begegnet ist, ist ganz oft Menschen, die recht stabil mit dem Thema Gebet und Glaube durchs Leben gehen, wenn sie selbst von einer richtigen Krise getroffen werden. Und ich erinnere mich, Uniklinik Bonn, da habe ich einen Krankenbesuch gemacht vor einigen Jahren, da sagte die Frau zu mir, Krebsdiagnose, jetzt steht die Chemo an. Und ich weiß nicht, wenn ich dich jetzt bitte für mich zu beten, dann ist das ja, ich glaube, dass Gott mich heilen kann. Aber beweise ich Gott nicht eigentlich dadurch, dass ich dann auf Ärzte vertraue, dass ich nicht auf ihn vertraue? Also nach dem Motto, ich kann entweder das eine tun oder das andere tun. Und wenn ich jetzt bete, aber danach trotzdem noch die Mittel der Ärzte annehme, dann zeige ich doch eigentlich, dass ich auf Gott nicht vertraue und dann wird er mir nicht helfen. Dann komme ich mit Gott in die Bredouille und dann verlasse ich mich nur noch auf das eine. Und der christliche Ansatz ist seit 2000 Jahren immer der gewesen, zu sagen, dass du alle Mittel nutzt, die du hast, plus zu Gott betest. Das ist ähnlich wie der Landwirt, der irgendwann im Sommer und im Herbst eine Ernte haben will, der tut sein Saatgut im Frühling in die Erde, macht die Arbeit, betet dann und erwartet dann die Ernte. Und zu sagen, ich mache das nicht, ich verlasse mich eigentlich einfach darauf, dass Gott ein Wunder tut. Also ich zocke so ein bisschen mit Gott. Das ist eigentlich eine Sache, die in Matthäus 4 auch vorkommt. Jesus ist so in einer Versuchung mal gewesen, wo Satan höchstpersönlich zu ihm kam und gesagt hat, komm, stürz dich doch vom Dach des Tempels runter und wir testen mal, weil in der Bibel steht ja, dass Gott helfen wird und wir testen mal, ob er dir, oder hat Jesus gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht. Und da kommt dieses Wort versuchen, gemeint ist so gegen Gott zocken, mit ihm spielen und gucken, na, kannst du, machst du, wie weit geht das? Diese Spielerei geht nicht. Du darfst nie deine eigene Verantwortung aufgeben. Die muss immer bei dir bleiben. Du musst immer alles tun, was du kannst, plus beten, dass Gott rettet und segnet. Jetzt kommen wir zurück zum Glauben. Nächste Folie bitte. Da haben wir noch zwei Beispiele, die ich rausgesucht habe, wo das mit dem Glauben noch ein bisschen deutlicher wird. Da ist einmal der Aussätzige, der sagt zu Jesus, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und das ist auch etwas, wo Freunde mir sagen, nee, du kannst so nicht beten, Eduard. Wenn du betest, dann musst du sagen, Herr, ich weiß, die Heilung ist da, ich weiß, du wirst mich heilen und jetzt betest du und dann nimmst du diese Heilung an und die ist jetzt auch da. Also du kannst eigentlich am Ende des Gebetes Danke sagen, weil die ist jetzt schon angekommen. Interessant, dass Jesus viel gechillter war. Also wenn du zu Jesus kommst und sagst, ich weiß, du kannst, dann ist das schon genug für ihn, dass er ein Wunder tut. Das ist sowieso eine Frage, wenn Leute dir sagen, du musst diese Hürde springen vor Gott, plus diese Hürde springen und diese Hürde, du musst so denken und so fühlen und so sprechen. Also je mehr Hürden du hast, desto mehr bist du in irgendeinem religiösen Kletterparcours, wo du Leistung bringst vor Gott. Unser Gott ist ein Beziehungsgott. Das ist ganz anders. Er sieht dein Herzen, wenn du es aufrichtig meinst, dann ist das auch gut, egal wie du das formulierst und egal was du sagst. Du kommst zu ihm und das ist ein Akt des Glaubens. Das heißt also, der Aussage sagt einfach nur, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus sieht diese Bitte, nicht die Sicherheit, dass der Aussage sagt, ich weiß, du wirst mich reinigen, sondern einfach nur, dass er bittet, als genug Glauben an und heilt ihn. Und da kommt dieses phänomenale Wunder, was damals ganz klar ein göttliches Wunder war, weil niemand von dieser Krankheit heilen konnte. Und genauso haben wir nochmal ein anderes Beispiel dieser Auseinandersetzung. Wie begegnest du Jesus mit deinem Glauben und welche Rolle spielt der Glaube? Der Vater des besessenen Kindes, er sagt, wenn du etwas kannst, also wenn du die Macht hast, wenn du so stark bist, So habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus sprach zu ihm und zitiert ihn, wenn du kannst. Er sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. So nach dem Motto, es liegt nicht daran, ob ich genug Kraft habe, das zu tun, sondern es liegt daran, ob du den Glauben hast, dass ich das kann. Und dann ruft der Vater und korrigiert sich und sagt, hilf meinem Unglauben. Also er hatte genug Glauben, um die Frage zu formulieren, die Bitte zu formulieren, aber nicht sehr viel mehr als das. Aber er war da, er war bei Jesus und hat gerufen um Hilfe und das reichte für Jesus und er hat das Wunder getan, aber ihm trotzdem eine ganz interessante Lektion mitgegeben, dass sein Glaube entscheidend ist. Und deshalb für uns ganz wichtig, wenn du zu Jesus betest und du bittest ihn um etwas, was du im Leben brauchst, dann können wir sagen, wenn dein Glaube groß genug ist, dass du betest, dann ist der Glaube auch groß genug, dass ein Wunder kommt. Du musst nicht über das Gebet hinaus noch irgendwelche anderen Anstrengungen machen und dir ganz, ganz sicher sein, dass das jetzt passieren wird, sondern wenn der Glaube groß genug ist, dass du betest, dann ist auch groß genug, dass ein Wunder kommt. Und wir dürfen nie vergessen, unser Gebet bleibt immer eine Bitte an Gott. Es ist nicht ein Befehl. Das müssen wir uns so überlegen. Wenn es wirklich wahr ist, dass Gott Gott ist und du Mensch bist, er alles weiß und du nicht, er alle Weisheit hat und du nicht, er die Zukunft kennt und du nicht, dann wird automatisch deine Bitte immer kleiner sein als seine Antwort. Muss naturgemäß so sein. Wenn Gott auf deinem Niveau wäre, so denken würde wie du, so eingeschränkt wäre wie du, dann würde er ähnlich denken wie die Leute, mit denen du redest. Du würdest sagen, klar, das ist jetzt notwendig, das muss passieren. Aber weil Gott 20 Etagen drüber ist, alles weiß, alle Weisheit hat, plus die Zukunft kennt, muss naturgemäß seine Antwort sehr oft eine andere sein als unsere Bitte und unsere Frage. Übrigens, ich habe mich so in meinem christlichen Dasein oft mal so ein paar Dinge zusammengetragen, die interessant sind. Oft beten wir für Sachen, die Gott gar nicht erfüllen kann, weil sie widersprüchlich sind. Zum Beispiel Sommer. Du machst eine Freizeit, brauchst gutes Wetter. Der Landwirt am gleichen Ort, am gleichen Tag betet, weil schon lange nicht geregnet hat, für Regen. Da hört Gott dein Gebet und das Gebet vom Landwirt. Er wird sich entscheiden müssen. Wenn ihr zur gleichen Zeit am gleichen Ort für zwei unterschiedliche Dinge betet, dann wird einer von beiden enttäuscht werden. Oder aber, du hast irgendwas gespürt an deinem Körper, irgendwas, was da nicht hingehört. Du gehst zum Arzt und betest auf dem Weg zum Arzt, Gott, bitte mach, dass das nicht die oder die Krankheit ist. Aber wenn die schon da ist und du spürst, dass da irgendwas ist, soll Gott jetzt die Vergangenheit ändern? Es wäre vielleicht sogar besser zu sagen, Gott hilft dem Arzt rauszufinden, was ganz, ganz, ganz genau das ist, damit es auch entsprechend behandelt werden kann. Oder aber, was immer es ist, heile mich, veränder das Gewebe. Das können wir auch, aber Vergangenheit verändern, macht das das nicht das ist, was es vielleicht sein könnte? Unlogisch. Solche Gebete laufen natürlich auch ins Leere. Die Bibel sagt sogar in Jakobus 4, dass manchmal Leute sich sicher sein können, dass ihre Gebete nicht beantwortet werden, weil sie egoistisch sind. Jakobus 4 in den ersten 6 Versen sagt Jakobus an die Leute, ihr betet selbstsüchtig. Für euch ist Jesus oder Gott, heute auf Hochdeutsch gesagt, ein Candy Store, ein Süßigkeitenladen, ein Play Store. Ihr geht da nur hin, um Sachen abzuholen, die euch Spaß machen, aber ihr habt kein Interesse an einer Beziehung mit Gott. Ihr habt kein Interesse, euer Leben zu ändern. Ihr habt kein Interesse, zuzuhören und euer Leben praktisch nach Gottes Maßstäben zu gestalten. Genauso sagt Jesaja auch in Kapitel 59 in den ersten 2 Versen zum Volk Israel, Leute, es liegt nicht daran, dass Gottes Ohren irgendwie taub geworden sind, dass er nicht hören kann. aber eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Das heißt also, ihr lebt komplett getrennt von Gott und jedes Mal, wenn ihr Problemchen habt, kommt ihr hin, um euch ein paar Süßigkeiten abzuholen, danach geht ihr wieder weg. Und Gott ist aber nicht so. Gott möchte Beziehung mit euch haben. Und diese Beziehung ist wesentlich wichtiger als die Kleinigkeiten, die ihr zwischendurch kommt, um abzuholen von ihm, um die von ihm zu erbitten. Und deshalb die Situation. Und manchmal ist es auch so, wenn wir für Dinge beten, dann vergessen wir, dass Menschen involviert sind, die eine Entscheidung treffen müssen. Wenn du für deinen Bruder, für deinen Freund, eine Freundin, vielleicht sogar für deinen Ehepartner betest und sagst, Herr, hilf ihm oder hier das oder das zu ändern. Oder der Lebensstil ist chaotisch. Bitte mach, dass der das anders macht. Oder du betest für den Gazastreifen. Herr, schenk, dass Frieden ist in Israel. Gott wird mit seiner Hand kommen und wirken. Aber der verpasst ja Menschen keine Gehirnwäsche. Menschen müssen ja Entscheidungen treffen. Menschen müssen ja die Impulse, die von Gott kommen, annehmen. Menschen müssen ja mit dem Wissen, was sie bereits haben, richtige Schritte einleiten. Und dann gibt Gott mehr Offenbarung und mehr Erkenntnis. Das heißt also, wir beten in dem Verständnis, dass auch der Mensch verantwortlich ist für seinen Part und dass der Mensch sich auch bewegen muss. Kommen wir zur nächsten Folie. Wir lernen bei Jesus, wir lernen im Buch Daniels in Kapitel 3 von den drei Freunden, wie man vor Gott treten kann. Hier ist der König, der gesagt hatte, dass sie eigentlich seine Statue anbeten sollen. Und die Freunde haben sich gesagt, wir beten nur den einen wahren Gott Israels an, den wir kennen, auf den wir vertrauen. Und dann hat er gesagt, dann werdet ihr erst alle verbrannt. Und dann standen die jetzt da und waren sich nicht sicher, können wir davon ausgehen, dass unser Gott Yahweh, der Gott Israels, uns jetzt im Feuerofen retten wird oder nicht? Können wir dem König sagen, schick uns da rein, wir kommen lebendig wieder raus? Wie sicher sind wir uns da? Und da haben sie eine extrem weise Sache gesagt. Sie haben gesagt, siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Aber wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren werden. Diese Leute wussten, wir lesen im gleichen Buch in Daniel Kapitel 12 von der Auferstehung der Toten. Das heißt, die hatten damals schon so viel Information, dass es ein Jenseits gibt, da haben die dran geglaubt. Die wussten, dass es ein Jenseits gibt und dass sie bei Gott aufwachen werden, wenn sie hier im Feuerofen verbrannt werden. Sie wussten aber auch, dass Gott ein Wunder tun kann, um diesem König zu zeigen, auf was für einem falschen Trichter er sich befindet. Und dies unterscheidet jetzt die Christenheit. An diesem Punkt musst du gucken, in welche Kategorie falle ich. Es gibt Menschen, die glauben, solange sie all die Süßigkeiten von Gott bekommen, die sie haben wollen. Und solange die Kleinigkeiten, um die sie bitten, erhört werden, glauben sie. Und wenn Gott sie irgendwo enttäuscht, dann sind sie frustriert, hören auf zu beten, denken, Gott liebt mich nicht, sonst würde er ja machen, was ich will. Es ist ähnlich wie wenn ein Kind das teuerste Telefon haben will, ich habe jetzt keine Marke genannt, ich bin extra drumherum, das teuerste Telefon haben will und zu den Eltern kommen, die Eltern sagen, nee, das wollen wir nicht und das Kind dann sagt, ihr habt mich nicht lieb. Genauso handeln Christen manchmal, wenn sie von Gott die Dinge nicht bekommen, die sie sich erbitten. Und jeder, der so reagiert, zeigt, dass er auf dieser infantilen Ebene ist, wo es eigentlich nur darum geht, gib mir das, was ich will, und nicht auf der reifen Ebene, ich bin in einer echten Beziehung zu dir und dich zu haben, bei dir nahe zu sein, dass du mein Gott bist und dass ich zu dir gehöre, ist mir wichtiger als die Dinge, um die ich bitte. Deshalb gerade eben auch in der Anbetungszeit, ich öffne mein Herz, ich komme zu dir. Ganz, ganz wunderbare inhaltliche theologische Einleitung zu diesem Thema. Das heißt also, die Frage ist wirklich, wollen wir von Gott einfach nur die Kleinigkeiten abholen, die wir brauchen und sind dann frustriert, wenn er uns das nicht gibt? Oder ist seine Gegenwart, seine Präsenz für uns wichtiger? Das unterscheidet uns in zwei unterschiedliche Arten von Christen. Zwei unterschiedliche Stufen der Reife in deinem Christsein. Und das, was diese Freunde von Daniel, Schadrach, Meschach und Abednego hier in diesem kurzen Satz abgeliefert haben, ist so tief und brillant, da kann man wochenlang drüber nachdenken, das mitnehmen und sich daran messen. Lebe ich mit Gott, halte ich ihm die Treue, bin ich bereit, für ihn in den Tod zu gehen, auch wenn ihr mir den Wunsch nicht erfüllt. Das klassifiziert dich. Damit kommst du in eine Schublade. Damit nimmst du einen Standpunkt ein und du sagst, ich stehe hier. Ganz, ganz genial. Jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Und Gott sei Dank kommt niemand von uns in diese Situation, in der Jesus war, im Garten Gethsemane. Jesus betet, vor ihm steht jetzt, das weiß er, die Kreuzigung. Vor ihm steht die Situation, dass er von dem himmlischen Vater getrennt wird, dadurch, dass er als größter Sünder aller Zeiten die gesamte Schuld der Menschheit auf sich lädt und an das Kreuz trägt. Und da ist eine brutale Trennung in der Dreieinigkeit. Das sind Dinge, die wir nicht ganz verstehen. Wir folgen hier dem Zeugnis der Bibel. Das sind Geheimnisse, die wir nicht ganz ergründen können. Und Jesus bekommt aber Angst, brutale Angst, echte Angst, wie wir sie auch hätten. Nur wir können diese Angst gar nicht spüren, weil wir nie solch eine Herausforderung hatten und Gott sei Dank auch nie haben werden. Und Jesus selbst, der Unfehlbare, der nie gesündigt hat, der nie gezweifelt hat, auch hier nicht, betet zum Vater und sagt, Vater, für dich ist nichts unmöglich. Nimm diesen Becher des Leidens und des Schmerzes, der jetzt auf mich kommt, nimm diesen Becher von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Das ist das Gebet Jesu. Das ist das Vorbild, dem Christen seit 2000 Jahren folgen. Wir sagen mit der Lehre Jesu aus Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben. Und ganz oft passiert das. Jeder von uns hat solche Erfahrungen gehabt. Aber wir wissen auch, dass es Situationen gibt, wo wir das nicht bekommen werden, was wir brauchen. Und wir beten, du weißt es besser. Entscheide du, was ich brauche. Wer von euch kann von sich sagen, müsst nichts sagen, einfach nur Hand heben, ich habe mindestens einmal in meinem Leben erlebt, dass ich für eine spezifische Sache gebetet habe und die hat sich erfüllt. Und für mich war das eine Gebetserhörung. Einmal Hand hoch. So. Also die Hand nicht gehoben haben, dürfen einmal um sich gucken. Geht auf die Leute zu, fragt nach deren Geschichten. Wir haben solche Erfahrungen gemacht. Wir wissen, dass Gott da ist. Wir wissen, dass er antwortet. Aber Jesus selbst lehrt uns, nicht einfach davon auszugehen, dass du immer das bekommst, worum du gerade bittest, weil der Vater selbst entscheiden kann. Ich habe als Kind diese Erkenntnis irgendwann, ich lag so abends im Bett und habe gegrübelt und ich fand das irgendwann so wichtig, dass ich zu Gott gebetet habe, mit ihm einen Deal gemacht habe. Ich war da vielleicht 12 oder 13. Ich habe einen Deal gemacht und gesagt, dass theoretisch ist es ja wirklich so, wenn ich um Sachen bete, dass da Sachen rauskommen, die gar nicht gut für mich sind, weil du es besser weißt. Und wegen dieses Satzes habe ich mit ihm einen Deal gemacht und gesagt, also Jesus, von jetzt an, fürs ganze Leben, wenn ich bete, dann bedeutet bei mir das Wort Amen, ne? Das ist ein Deal jetzt, wenn ich Amen sage, dann meine ich, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. So, immer am Ende das Amen, wir verstehen uns jetzt, merkt ihr das bitte. Hat er gemacht. Und ich habe oft Dinge beantwortet bekommen, aber oft auch anders, als ich das erwartet hatte oder anders, als ich gebetet hatte. Hier stellt sich die Frage, wie ich glaube. Und hier gibt es wieder zwei Stufen, in die du dich selbst einsortierst. Du kannst sagen, ich glaube ganz, ganz stark daran, dass Gott mir das, worum ich jetzt bete, geben wird. Zum Beispiel Befreiung von Kopfschmerzen oder einen neuen Arbeitsplatz oder dass der Ehepartner sich ändert oder irgendwelche anderen Dinge. Ich bete und ich habe den Glauben, dass dies passiert. Das ist gut, diesen Glauben sollst du haben, sonst würdest du ja nicht beten. Richtig. Aber dann gibt es noch eine höhere Stufe. Zusätzlich bete ich und ich habe den Glauben, dass Gott die richtige Entscheidung treffen wird. Dass Gott weiß, was für mich besser ist, weil er alles Wissen, alle Weisheit plus die Zukunft kennt. Hast du diesen Glauben? Wenn du diesen Glauben hast, diese zweite Stufe, die reifere, dann wirst du zu ihm kommen, klar sagen, das ist, was ich will, aber du darfst entscheiden. Ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst, auch bei den Dingen, die für mich eine Enttäuschung oder ein Schmerz sind. Als Jesus hier gebetet hatte, da hat er nicht bekommen, wofür er gebetet hatte. Die Engel kamen, sie dienten ihm, sie haben ihn gestärkt und vorbereitet für den Weg, mit dem er dann die Erlösung für die gesamte Menschheit erwirkt hat. Und dafür werden wir ihm in Ewigkeit dankbar sein. Das heißt also für mich, bitte nächste Folie, ist es eigentlich ganz gut, wenn wir das so formulieren, wenn du zu Gott betest, wird Gott dir immer antworten, so oder anders. Und deshalb lohnt sich jedes Gebet. Gott wird antworten. Gott wird dir immer Kraft geben, Hoffnung geben, Liebe geben, Weisheit geben, dass du durch die Situation durchkommst. Gott wird dein Anliegen zu einem guten Ende führen. Manchmal kriegst du genau das, was du willst und manchmal etwas anderes. Aber er wird das Anliegen zu einem guten Ende führen. Und Gott wird dir durch das Gebet nahe kommen. Ich finde es so schade, wenn Christen Enttäuschungen gemacht haben mit diesen Kleinigkeiten, so Candy Store, Play Store, so ich bekomme die Dinge nicht, die ich will und dann aufhören zu beten und dann ein schwaches, ein verkrümmtes, ein ängstliches Dasein führen in dieser Welt und all die Nähe, die Zuversicht, die Kraft Gottes nicht haben. Deutschland hat im letzten Jahr und auch in diesem Jahr, wenn man sich die Nachrichten anguckt, die politische Situation und die wirtschaftliche Situation und über Deutschland hinaus, da gibt es genug Grund, Panik zu schieben. Und ich sage das mal so in aller Liebe zu euch, nicht, dass wir es rumlaufen und andere richten, einfach nur zum Nachdenken. Guckt euch einfach um. Christen, die im Moment Panik schieben, sind alles Christen, die nicht genug beten. Das Maß des Gebetes und der Nähe bei Gott führt dazu, dass du eine tiefe innere Sicherheit und Ruhe bekommst. Nicht passiv wirst, du bist aktiv, du redest, du machst, du wählst, du tust. Aber du hast eine tiefe innere Ruhe, weil du weißt, das, was Gott in der Hand hält, können menschliche Leiter und Führer nicht ultimativ kaputt machen. Egal wie stark Menschen sind und welche Entscheidungen sie treffen auf den höchsten politischen Ebenen, es gibt immer noch jemanden, der drüber steht, der das Ganze in der Hand hält und seit 2000 Jahren durch alle Krisen hindurch getragen und geführt hat und dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Menschen, die beten, sind mit diesem Gott so stark verbunden, dass sie seine Nähe hier drin spüren und deshalb, wenn sie Nachrichten lesen, gechillt sind. So, das macht das Gebet bei dir. Und all diejenigen, die Panik schieben und sagen, ganz schlimm und ganz große Katastrophe und hier tralala und tralala, sind Menschen, die dieses Maß an Nähe nicht spüren, weil nicht genug gebetet wird. Dies ist wie Feuer und Wasser. Diese Dinge können nicht gleichzeitig an einem Ort in vollem Maß da sein. Die schließen sich gegenseitig aus. Und deshalb ist mein dringender Appell an euch, bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Betet, jedes Gebet wird sich für euch lohnen. Kein Gebet ist je umsonst gesprochen. Jedes Gebet wird beantwortet. Du wirst immer etwas bekommen. Im Gebet, letzte Folie bitte, passieren eigentlich drei Dinge. Das erste ist ein Upload, so wie bei unseren Handys. Du lädst etwas hoch, du schickst was los, eine Nachricht oder irgendwas. So schicken wir Sachen los. Wir sagen, bitte gib mir einen neuen Job oder einen Ehepartner oder Gesundheit oder mach mich von der Krankheit frei oder irgendwas anderes, was wir gerade brauchen. Wir bringen auch unsere Dankbarkeit zu Gott. Anbetung, das ist auch ein Upload, das geht von uns hoch. Aber während des Gebetes redet Gott auch zu uns. Manchmal hast du einen klaren Gedanken, eine klare Eingebung und Gott redet und gibt Antworten während des Gebetes. Deshalb ist es auch gut, während des Gebetes manchmal eine Zeitlang zu schweigen oder im Spaziergang einfach mal zu reden und dann Pause zu machen und gucken, was kommt. Zuhören, Gott redet, Gott gibt Antworten. Ganz oft ist es so, wenn du dich ausgeheult hast bei Gott, dann kommt da eine Ruhe und ein Frieden und eine Kraft raus. Und du weißt zwar noch nicht ganz genau, wie die Zukunft jetzt aussehen wird, aber du hast so das Gefühl, das wird. Ich bin nicht allein, Gott ist mir ganz nah und du gehst mit dieser Kraft raus. Das ist Download. Gott wirkt durch das Gebet in deinem Leben. Plus, es findet eine Synchronisierung statt und das ist der wichtigste Part. Unser System wird mit Gottes System synchronisiert. Wir werden in unserem Denken erneuert, in unserem Fühlen erneuert. Da, wo Panik und Angst ist, kommt der Friede, der Shalom Gottes hinein und schafft etwas Neues in uns. Wir bekommen einen Teil der himmlischen Gegenwart Gottes in unser Herz hinein und können das spüren. Wenn du jetzt jedes Mal, wenn du eine kleine Enttäuschung hattest, weil Gott dir deine Süßigkeiten nicht gegeben hast, aufhörst zu beten, dann wirst du diese großen Geschenke, diese Veränderung, dieses Hineinwachsen in sein Ebenbild nie erhalten. Und das sind die großen Dinge, um die wir beten. Und deshalb ist es mir so wichtig zu sagen, du kommst Gott näher, da ist es ein richtiges Wachstum und deine Beziehung zu Gott wird immer größer. Deshalb bittet, so wird euch gegeben. Ich würde jetzt gerne mit euch beten und ich würde gerne mal so ein Gebet formulieren, dass ihr alle nachsprechen könnt laut und dann mache ich eine kleine Pause und dann könnt ihr alle, jeder von euch, ein Anliegen, was ihr habt, leise vor Gott aussprechen. Wir werden die Hände öffnen, symbolisch bringen wir in unseren Händen unser Anliegen zu Gott. Und es darf etwas sein aus dem Candy Store. Völlig in Ordnung. Hauptsache, wir laufen danach nicht weg, wenn wir enttäuscht werden. Wir kommen damit zu Gott. Und während ich bete und wir dann gleich die Pause haben, dann drehst du die Hand um und legst das in die Hände Jesu. So nach dem Motto, meine Bitte, mein Anliegen ist jetzt bei dir. Du entscheidest, du führst und du wirst es gut machen. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Ich spreche vor und es wäre gut, wenn wir im Chor nachbeten. Einfach alle ganz laut miteinander. Herr Jesus Christus, ich öffne jetzt meine Hände. Ich komme zu dir, weil du mein Gott bist und weil du mein Herr bist. Ich vertraue in dein Wissen, in deine Kraft, in deine Weisheit. Und dass du die Zukunft kennst. Du weißt, was für mich gut ist. Aber ich komme zu dir mit dieser einen Bitte, die mir wichtig ist. Und jetzt dürft ihr die Hände umdrehen, diese Bitte leise aussprechen vor Gott und in die Hände Jesu legen. Herr Jesus, ich lasse dieses Anliegen jetzt bei dir. Ich bitte dich, dass du das so erfüllst, wie ich gesagt habe. Und ich vertraue dir, wenn du es anders machst. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Amen. Amen.